Der Spielraum für Fehler ist im Bereich des Rechtlichen manchmal äußerst begrenzt. Und gerade dann, wenn es um Fristen geht, wenn es um Formerfordernisse geht, gibt es überhaupt keinen Spielraum für Fehler und jeder Fehler wird teuer bezahlt. Darum geht es in dieser Folge. In dieser Folge möchte ich dir präsentieren, auf welche Frist- und Formerfordernisse Betriebsräte auf jeden Fall ein Augenmerk legen sollten, welche Fehler sollten unbedingt vermieden werden, wenn der Betriebsrat im Rahmen seiner Arbeit keine Nachteile haben möchte. Mein Name ist Rafi Lugowski, ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht. Ich berate und begleite Betriebsräte deutschlandweit in allen Bestimmungsthemen, insbesondere bei den sozialen Angelegenheiten, 87er Verfahren, aber auch bei größeren Umstrukturierungs- und Betriebsänderungsprojekten. Ja, es gibt einige Sachen, die man kennen sollte als Betriebsrat. Wenn du ein alter Hase bist und schon länger dabei bist oder eine alte Hasin, dann wirst du die wesentlichen Frist- und Formvorschriften durchaus kennen. Aber längst nicht alle Betriebsräte sind sich dessen bewusst. Und wir hatten auch kürzlich Betriebsratswahlen. Und von daher ist ja allzu verständlich, dass wir auch viele neue Betriebsratsmitglieder in den Gremien haben, die derzeit noch nicht den kompletten Überblick haben über die rechtlichen Maßgaben. Und deswegen macht es Sinn, dass wir auch mal eine Grundlagenfolge hier einschieben, um auch diese Betriebsratsmitglieder abzuholen und ihnen aufzuzeigen, worauf sie im Rahmen ihrer Betriebsratsarbeit unbedingt ein Augenmerk legen sollten. Wir als Anwälte, wir legen ein besonderes Augenmerk auf die Formalitäten, weil sich daran meistens relativ viel entscheidet. Arbeitgeber haben diesbezüglich unzählige Pflichten, die sie einhalten müssen, die sie im Blick haben müssen. Und entsprechend sind wir als Anwälte gehalten, natürlich den Arbeitgebern, wenn wir auf Arbeitgeberseite beraten, mitzuteilen, welche Formvorschriften, welche Fristvorschriften es gibt. Aber auch dann, wenn wir auf Arbeitnehmerseite beraten oder auf Betriebsratsseite beraten, spielen natürlich Fristen und Formerfordernisse eine ganz zentrale Rolle. Denke mal an eine Kündigung. Wenn ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin eine Kündigung erhalten hat, haben wir eine ganz enge Deadline, die unbedingt eingehalten werden muss. Das ist eine der wichtigsten Fristen im Arbeitsrecht, die Frist zur Klageerhebung im Fall des Erhaltes einer Kündigung. Egal ob ordentlich oder außerordentlich, egal welcher Grund dem Ganzen zugrunde liegt, innerhalb einer Frist von 3 Wochen muss eine Klage beim Gericht eingegangen sein. Aus Betriebsratssicht gibt es ebenfalls wichtige Fristen, nicht ganz so wichtige Fristen wie im Fall einer Kündigungsschutzklage, aber Fristen, die man auf jeden Fall als Betriebsrat dennoch im Blick behalten sollte, um dem eigentlichen Ansinnen der Betriebsratsarbeit Rechnung zu tun, nämlich Arbeitnehmerinteressen zu schützen. Der Betriebsrat kann die Interessen von Arbeitnehmern nur dann wirksam schützen, wenn er auf gewisse Handlungen des Arbeitgebers auch form- und fristgerecht reagiert. Je nachdem, was der Arbeitgeber plant, gibt es durchaus gewisse Frist- und Formerfordernisse, die Betriebsräte einzuhalten haben. Und es ist gut, wenn man zumindest die zentralen Frist- und Formerfordernisse kennt. Und genau darum geht es jetzt. Ich möchte dir die 3 bis 4 zentralen Vorschriften und Angelegenheiten präsentieren, die du auf jeden Fall auf dem Zettel haben solltest. Und ich beginne mit dem ersten, nämlich der Beteiligung des Betriebsrates im Fall von personellen Einzelmaßnahmen. Das fristauslösende Ereignis ist eine personelle Einzelmaßnahme nach § 99, nämlich die Einstellung, die Versetzung, die Eingruppierung oder die Umgruppierung. Der Arbeitgeber hat diesbezüglich gegenüber den Betriebsräten Informationsverpflichtung. Er ist verpflichtet, die Betriebsräte vollumfänglich zu informieren über zum Beispiel eine beabsichtigte Einstellung einer Mitarbeiterin. Und wenn der Arbeitgeber seinen diesbezüglichen Pflichten ordnungsgemäß nachgekommen ist, dann läuft auf Seiten des Betriebsrates eine Frist. Eine Frist zur Zustimmungsverweigerung. Vorausgesetzt, der Betriebsrat hat einen Zustimmungsverweigerungsgrund, zum Beispiel die Einstellung oder die Versetzung verstößt gegen gesetzliche Bestimmungen, insbesondere im hoheitlichen Bereich, im öffentlichen Sektor, dann hat der Betriebsrat das Recht, der Einstellung oder der Versetzung zu widersprechen bzw. Um es exakter auszudrücken, das Gesetz spricht davon, dass man seine Zustimmung verweigert. Für diese Zustimmungsverweigerung hat man aber nicht unbegrenzt Zeit, sondern es läuft eine Deadline. Wenn der Arbeitgeber den Betriebsrat ordnungsgemäß vollständig informiert hat, dann beginnt diese Deadline zu laufen und die beträgt im Fall von § 99 eine Woche. Eine Woche nach Zugang der Informationen, nach Zugang der erforderlichen Unterlagen beginnt die Frist und der Betriebsrat hat genau eine Woche Zeit, um darauf zu reagieren und seine Zustimmung zu verweigern. Das Formerfordernis, das hier statuiert wird von Seiten des Gesetzes, ist die Schriftform. So steht es zumindest im Gesetz drin. Nur eine Sache möchte ich dir hier und heute mit auf den Weg geben. Nur weil im Gesetz an gewissen Stellen Schriftform steht, heißt es nicht, dass auch immer die Schriftform gemeint ist. Tja, das klingt durchaus paradox, es ist aber so, wie es ist, nämlich deswegen, weil das Bundesarbeitsgericht das Schriftformerfordernis nach Sinn und Zweck des Formerfordernisses auslegt. Manchmal, wenn da Schriftform steht, dann ist auch tatsächlich Schriftform gemeint, das heißt eine händische Unterschrift unter dem jeweiligen Dokument. In anderen Fällen wiederum ist eine bloße Textform ausreichend. Das heißt, wenn mein Name unter dem Dokument steht, dann ist nicht zusätzlich auch eine Unterschrift erforderlich. Und in solchen Fällen würde es genügen, wenn die Reaktion des Betriebsrates zum Beispiel per E-Mail kommt. Im Fall von § 99 Absatz 2 im Fall der Zustimmungsverweigerung steht zwar Schriftform drauf, das Bundesarbeitsgericht sagt aber, Textform sei hier ausreichend. Weil nach Sinn und Zweck brauchen wir hier nicht unbedingt die Schriftform. Die Schriftform ist ja eine sehr strenge Form, die unter anderem auch deswegen zur Anwendung kommt, damit jemand vor Unterschriftsleistung gewarnt wird. Und im Fall einer Zustimmungsweigerung brauchen wir eben nach Sinn und Zweck nicht diese strenge Schriftform und deswegen ist eben auch Textform ausreichend. Also zum Beispiel ein Dokument, wo mein Name draufsteht oder auch eine E-Mail, wo mein Name am Ende der Erklärung entsprechend abgebildet wird. Das ist also das Formerfordernis. Wir brauchen zumindest eine Zustimmungsverweigerung in Textform im Fall einer personellen Einzelmaßnahme. Nur dann hat tatsächlich die Zustimmung Wirksamkeit. Wenn diese Frist verpasst wird, dann fingiert das Gesetz die Zustimmung des Betriebsrates. Das heißt, obwohl der Betriebsrat gar nicht zugestimmt hat, obwohl er vielleicht auch intern gar nicht mit der Maßnahme einverstanden ist, obwohl er vielleicht auch objektiv betrachtet einen Zustimmungsverweigerungsgrund hat, fingiert das Gesetz, dass der Betriebsrat seine Zustimmung erteilt hat, wenn der Betriebsrat nicht innerhalb dieser Wochenfrist Frist und ordnungsgemäß seine Zustimmung verweigert hat. Das ist die erste wichtige Frist. Aber gehen wir mal ein Stück weiter. Gehen wir mal zu § 102, nämlich die Beteiligung des Betriebsrates bei Kündigung. Hier müssen wir unterscheiden einerseits zwischen der ordentlichen Kündigung und der außerordentlichen Kündigung. Starten wir mit der ordentlichen Kündigung. Im Fall einer ordentlichen Kündigung hat der Betriebsrat genau eine Woche Zeit, um seine Bedenken beim Arbeitgeber anzubringen. Das Gesetz sagt, das sollte schriftlich passieren. Und auch hier stellt sich gleichermaßen die Frage, ja, was heißt denn hier schriftlich? Ist es die echte Schriftform mit händischer Namensunterschrift oder ist auch hier die Textform ausreichend? In diesem Fall wird wohl die Textform ausreichen. Nach Sinn und Zweck der Regelung brauchen wir hier nicht unbedingt eine händische Unterschrift unter das jeweilige Dokument. Deswegen kannst du dir hier merken, im Fall einer ordentlichen Kündigung Bedenken äußern innerhalb einer Frist von einer Woche, Textform grundsätzlich ausreichend. Bei der außerordentlichen Kündigung haben wir eine andere Frist. Da haben wir nur maximal 3 Tage Zeit, um gegenüber der außerordentlichen fristlosen Kündigung Bedenken zu äußern. Das Gesetz spricht sogar von unverzüglich und meint, dass damit die Äußerung von Bedenken zum Beispiel oder die Reaktion auf die beabsichtigte außerordentliche Kündigung ohne schuldhaftes Zögern erfolgen sollte. Unverzüglich meint im Sinne der Rechtsprechung immer ohne schuldhaftes Zögern. Jetzt magst du dir die Frage stellen, ja, wie lang ist denn ohne schuldhaftes zögern. Das hängt davon ab. Unverzüglich ist nicht immer gleich unverzüglich, sondern immer dann, wenn das Gesetz von unverzüglich spricht, wird die Zeitspanne, die tatsächlich unverzüglich oder noch unverzüglich ist, von der Rechtsprechung anders interpretiert. Im Fall einer außerordentlichen Kündigung haben wir zumindest einen Anhaltspunkt im Gesetz, denn das Gesetz sagt maximal 3 Tage. Das heißt, eine Erklärung von Bedenken am 4. Tag wäre definitiv nicht mehr unverzüglich im Sinne des Gesetzes. Deswegen würde ich im Fall einer außerordentlichen Kündigung als Betriebsrat immer schnellstmöglich reagieren, damit diese Frist nicht abläuft, damit man auch wirklich unverzüglich gegenüber dem Arbeitgeber die Erklärung abgegeben hat. Was die Schriftform anbelangt, gibt es insofern keine Unterschiede zur ordentlichen Kündigung. Das heißt, obwohl es auch hier grundsätzlich das Schriftform verlangt wird, reicht im Prinzip die Textform aus, damit den Formalitäten Genüge getan ist. So, spannend wird es jetzt beim Widerspruch. Im Fall eines Widerspruches werden von Gesetzes wegen und von der Rechtsprechung ebenfalls natürlich Frist- und Formerfordernisse aufgestellt. Zunächst einmal, um dich ein bisschen abzuholen. Ein Widerspruch ist nur möglich im Fall einer ordentlichen Kündigung. Nur bei einer ordentlichen Kündigung hat der Betriebsrat die Möglichkeit, einer Kündigung zu widersprechen. Und der wirksame Widerspruch, das heißt der form- und fristwirksame Widerspruch des Betriebsrates, hat zufolge, dass ein Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber ein Weiterbeschäftigungsverlangen geltend machen kann, trotz Kündigung, und zwar über die Kündigungsfrist hinaus. Das ist also etwas, was Arbeitnehmern im Fall eines Kündigungsschutzprozesses enorm weiterhilft, weil der Mitarbeiter selbst im Fall einer wirksamen Kündigung auch nach Ablauf der Kündigungsfrist seine Weiterbeschäftigung gegenüber dem Arbeitgeber verlangen kann. Und der Arbeitgeber hat dann auch grundsätzlich die Pflicht, den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin weiter zu beschäftigen. Der Widerspruch muss ebenfalls innerhalb der Wochenfrist natürlich dann erklärt werden. Und was die Form angeht, könnte man jetzt sagen, okay, bei einer ordentlichen Kündigung haben wir doch gesagt, Textform ist grundsätzlich ausreichend, obwohl von schriftlich die Rede ist. Beim Widerspruch wäre ich allerdings vorsichtig, weil nach Sinn und Zweck kann diese Frage im Fall des Widerspruchs anders beurteilt werden. Denn ein Widerspruch führt ja direkt unmittelbar zu rechtlichen Konsequenzen für den Kündigungsschutzprozess für den Mitarbeiter. Denn der Mitarbeiter bekommt dann letztendlich die Möglichkeit an die Hand, die rechtliche Möglichkeit, sein Weiterbeschäftigungsverlangen geltend zu machen und hat dann einen durchsetzbaren Anspruch, weiterbeschäftigt zu werden. Das heißt, hier wird dem Arbeitnehmer etwas rechtlich Wertvolles vermittelt. Und deswegen gibt es durchaus Stimmen, die sagen, beim Widerspruch, da reicht die Textform eben nicht aus, wir brauchen die Schriftlichkeit. Rein vorsorglich würde ich immer im Fall eines Widerspruchs das Ganze schriftlich machen. Und zwar echt schriftlich, mit händischer Unterschrift. Dann ist man als Betriebsrat auf der sicheren Seite. Genau, das zum Widerspruch. Es fällt mir gerade ein, ich habe sogar jetzt eine Sache vergessen, nämlich bei der Personaleinzelmaßnahme etwas, was vielleicht etwas versteckt ist. Nämlich, wir sind wieder in § 99, Personaleinzelmaßnahme, Einstellung, Versetzung, Eingruppierung, Umgruppierung. Da gibt es ja auch die Möglichkeit von Arbeitgeberseite, dass man eine personelle Einzelmaßnahme, obwohl die Zustimmung des Betriebsrates noch nicht vorliegt oder der Betriebsrat sogar seine Zustimmung geweigert hat, eine personelle Einzelmaßnahme aus sachlichen Gründen durchzuführen, wenn das dringend erforderlich ist. Ja? Also wenn eine dringende Erforderlichkeit gegeben ist, eine personelle Einzelmaßnahme durchzuführen, dann darf der Arbeitgeber sie eventuell auch vorläufig durchführen. Natürlich nur dann, wenn die Voraussetzungen gegeben sind. Und in einem solchen Fall muss ja der Arbeitgeber den Betriebsrat auch entsprechend informieren, dass er eine personelle Einzelmaßnahme aufgrund sachlicher Dringlichkeit vorläufig durchführen muss. In einem solchen Fall läuft auch eine Frist für den Betriebsrat. Der Betriebsrat kann nämlich diese Dringlichkeit der personellen Einzelmaßnahme aus sachlichen Gründen heraus nur unverzüglich bestreiten. Und dieses Unverzüglichkeitsgebot zeichnet dann auch tatsächlich rechtliche Folgen. Denn wenn der Betriebsrat tatsächlich diese vorläufige Maßnahme, wenn er die Dringlichkeit unverzüglich bestreitet, dann kann der Arbeitgeber diese Maßnahme nicht mehr ohne weiteres aufrechterhalten, sondern er hat dann die Pflicht, innerhalb von 3 Tagen das Arbeitsgericht anzurufen und die Zustimmung des Betriebsrates nach § 99 ersetzen zu lassen und gleichzeitig die Feststellung zu verlangen, dass die personelle Einzelmaßnahme aus sachlichen Gründen dringend erforderlich ist. Aber diese Verpflichtung trifft den Arbeitgeber eben nur dann, wenn der Betriebsrat diese Dringlichkeit auch unverzüglich bestreitet. Deswegen ist es wichtig, dass wenn der Betriebsrat informiert wird über eine vorläufige personelle Maßnahme, dass er sofort prüft, ob die sachliche Dringlichkeit auch wirklich gegeben ist, und sollte das nicht der Fall sein, dass er dann unverzüglich dieses dringende Erfordernis bestreitet. Das ist ganz zentral. Ja, ihr seht, es gibt an verschiedenen Stellen tatsächlich gewichtige Form- und Fristerfordernisse von Seiten des Gesetzes, die man als Betriebsrat auf jeden Fall im Blick behalten sollte. Ja, und das ist mein wirklich wichtiger und gut gemeinter Rat an dich, dass du das auf keinen Fall vergisst. Natürlich gibt es noch an anderen Stellen weitere Frist- und Formerfordernisse, aber das sind zumindest erstmal die wesentlichen, die zentralen, die man auf keinen Fall vergessen sollte, wo es wirklich auch ums Eingemachte geht, wo es um nicht weniger geht als den Arbeitnehmerschutz an sich. Beim Umgang mit Fristen würde ich dem Betriebsrat immer empfehlen, einen Fristenkalender zu führen, damit alles immer übersichtlich ist. Auch wir führen natürlich in der Kanzlei immer einen Fristenkalender, weil nur ein solcher Fristenkalender stellt sicher, dass man die wesentlichen Fristen immer im Blick hat. Zusätzlich würde ich alle Dokumente, die beim Betriebsrat eingehen, sofort quittieren. Das heißt, ich würde den Empfang quittieren, wer es eingereicht, wann wurde es eingereicht, Datum, Uhrzeit, Stempel drauf, fertig ist. Das ist am sichersten, damit man weiß, wann Dokumente in den Betriebsrat zugegangen sind. Wir müssen hier sehr korrekt arbeiten. Hier gibt es keinen Raum für ungefähr, sondern alles muss sehr präzise sein, sehr korrekt sein. Und gleichzeitig, wenn ich gegenüber dem Arbeitgeber gewisse Erklärungen abgebe, zum Beispiel Bedenken äußere, wenn ich einen Widerspruch formuliere oder meine Zustimmung weigere, dann lasse ich mir ebenfalls natürlich den Zugang der entsprechenden Erklärung vom Arbeitgeber quittieren. Ebenfalls mit Datum, Uhrzeit, Name. Wenn man diese Formalitäten beachtet und wenn man auch gewisse Routinen im Betriebsrat etabliert, dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Vielleicht noch ein Tipp am Ende. Ich würde auch den Sitzungsrhythmus der Betriebsratssitzung nicht zu weit wählen, damit eben auch im Rahmen der regulären Betriebsratssitzung immer die Möglichkeit besteht, auf Fristen, auf erforderliche Handlungen zu reagieren. Das ist das, was ich dir hier und heute mitgeben wollte. Ich hoffe, dass es für dich interessant gewesen ist. Ich hoffe, dass du aus dieser Folge einiges für dich und deine Betriebsratsarbeit mitnehmen konntest, auch wenn es natürlich eine Grundlagenfolge gewesen ist. Aber die Grundlagen, die Basics, das sage ich immer wieder, auch jetzt im Rahmen unserer Betriebsratsseminare, die wir für viele frisch gewählte Betriebsratsgremien führen, die Grundlagen, die Basics sind mit das Wichtigste. Fehler werden teuer bezahlt und genau das soll eben nicht passieren. In diesem Sinne, ich danke dir, dass du dabei gewesen bist. Ich danke dir, dass du eingeschaltet hast. Wir sehen uns in der kommenden Woche wieder und hören uns wieder, je nachdem, wo du zugeschaltet bist. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Tschüss.